SRF 1.
Schweizer Radio, willkommen zum Rendezvous. Aderlass bei Raiffeisen, nun geht auch der Bankchef, aus taktischen Gründen.
Ich hoffe, dass mit diesem Schritt wieder vermehrt die hervorragenden Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund stehen werden.
Wir fragen nach. Neue Antibiotika von Novartis? Nein, danke, sagt der neue Chef. Ist es ethisch, die Forschung zu stoppen, wenn sich wenig verdienen lässt? Fragen wir den Novartis-Chef hier. Und um 13 Uhr Rendezvous mit der Welt. Diese Woche Nairobi. Heute aus dem Westgate-Einkaufszentrum, wo vor wenigen Jahren fast 70 Menschen Opfer eines Terroranschlags wurden.
Es sind nicht mehr so viele Kunden wie auch schon. Also, als ich das erste Mal in dem Westgate war, vor ein paar Jahren, das war vor der Attacke, war es einiges mehr Bevölkerung. Jetzt wird aber auch wieder ein Supermarkt reinkommen und da hofft man sich jetzt, dass da auch wieder die alte Kundschaft zurückkommt.
Anna Lemmenmeier erklärt, wie Nairobi und ganz Kenia mit der Terrorgefahr durch die Al-Shabaab-Miliz leben. Um 13 Uhr. Am Mikrofon ist Ivana Pribakovic. Es rumort weiter bei der Raiffeisenbank. Zuerst kündete der Verwaltungsratspräsident seinen Abgang an, jetzt nimmt auch der Chef von Raiffeisen den Hut, auf Ende Jahr. Schafft die Genossenschaftsbank damit einen Neuanfang? Jan Baumann.
Der Entscheid zum Rücktritt auf Ende Jahr sei ihm schwer gefallen, sagte noch Chef der Raiffeisenbank Patrick Giesel in einem Audio-Statement, das er auf Anfrage in den Medien verbreiten lässt. Für ein persönliches Interview steht er nicht zur Verfügung. Giesel sagt:
Obwohl weder durch die laufenden noch durch die abgeschlossenen Untersuchungen ein Fehlverhalten meinerseits festgestellt wurde, hat alleine die Tatsache, dass ich viele Jahre die Stellvertretung von Pirim Vinzenz wahrgenommen habe, zu medialer Kritik an meiner Person geführt.
Um die Bank aus der Schusslinie zu nehmen, gehe er nun. Bei den 255 rechtlich autonomen Raiffeisen-Genossenschaftsbanken dürften viele aufatmen. Aber es gibt auch Stimmen, die bis heute zum Konzernchef halten. Kurt Siedler, Präsident des Verwaltungsrats der Raiffeisenbank Luzern, sagt, offensichtlich sei es um die Reputation der Bank gegangen.
Aber eigentlich finde ich es wirklich schade, weil er in den letzten 3 Jahren, seitdem er CEO ist, sich sehr stark für die einzelnen Genossenschaftsbanken eingesetzt hat.
Siedler bedauert deshalb Giesels Rücktritt. Als nächstes muss der Verwaltungsrat eine neue Kapitänin oder einen neuen Kapitän finden für die reputationsmäßig angeschlagene Bank. Das könne zwar durchaus jemand sein aus dem bisherigen mittleren Management, sagt Susanne Ziegler, Leiterin Banking an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft. In diesem Fall erwartet Ziegler aber einen Kandidaten von außen.
Da es eben in der Finanzbranche bei unabdingbaren und unfreiwilligen Wechseln, und dazu zähle ich eben den Abgang von Herrn Giesel, da kommt es in der Regel zu einer externen Lösung.
Dass rasch jemand gefunden wird, ist wichtig, denn bei Raiffeisen gibt es viel zu tun. Die Bank steckt in einer strategischen Neuausrichtung. Sie will zu ihren Wurzeln zurückkehren und wieder die Bank für den Mittelstand sein, die sie früher war. Dazu passt, dass Raiffeisen die vor einigen Jahren übernommene Private Banking-Tochter Notenstein kürzlich verkauft hat. Auch die Einführung einer neuen Bankensoftware läuft auf vollen Touren und nicht ohne Probleme, wie bei solchen Informatikprojekten üblich. Da ist eine kompetente Führung dringend nötig. Trotzdem war wohl auch für den Verwaltungsrat ein Wechsel an der Bankspitze unausweichlich. Zu groß war die Kritik von außen. Und mit Giesel als Kopf der Geschäftsleitung wäre die vollständige innere Erneuerung von Raiffeisen unmöglich geworden.
Noch eine, zwei Nachfragen, Jan Baumann. Was jetzt immer noch nicht klar ist, ist der Zeitpunkt von Patrick Giesels Rücktritt. Es gab ja schon lange Vorwürfe, Giesel habe zumindest Kenntnis gehabt von unsauberen Praktiken in der Bank, was er selbst ja immer noch dementiert. Diese Vorwürfe sind aber eben schon sehr alt. Warum konnte sich Giesel denn so lange halten? Oder anders gefragt, warum hat er genau heute seinen Rücktritt bekannt gegeben?
Ja, weil er schlicht untragbar geworden ist an der Spitze der Bank. Zu groß war die Kritik geworden an seiner Person und die wenigsten Beobachter mochten glauben, dass Giesel, der ja lange die rechte Hand war von Ex-Chef Pirim Vinzenz, eine saubere Weste habe. Und zwar auch, obschon man Giesel bislang keine Verfehlungen im Zusammenhang mit dem Skandal nachweisen konnte.
Raiffeisen versucht aus verständlichen Gründen mit der Ära Vinzenz abzuschließen. Der Stellvertreter von Pierin Vinzenz geht jetzt also. Hat die Bank noch weitere Altlasten?
Ja, zu den möglichen Altlasten gibt es offene Fragen, aber sicher ist, der Handlungsbedarf bei Raiffeisen ist beträchtlich. Die Bank ist daran, sich strategisch neu auszurichten. Zurück zu den Wurzeln lautet das Motto. Das bedeutet konkret weniger Vermögensverwaltung für reiche Leute, dafür noch mehr Kredit für normale Menschen in der Schweiz, die sich ein Eigenheim finanzieren wollen mit einer Hypothek von Raiffeisen. Doch aufgepasst, diese expansive Strategie im Kreditgeschäft ist auch nicht ohne Risiko. Eine zweite Baustelle ist die neue Bankensoftware, die Raiffeisen derzeit einführt. Bei dieser riesigen IT-Übung, so hört man, läuft nicht alles rund und es könnte Verzögerungen geben, die ins Geld gehen.
Jetzt ist es ja so, dass die Ermittlungen gegen Pierin Vinzenz weiterhin laufen. Kann der Raiffeisen überhaupt zur Ruhe kommen, bevor man da Klarheit hat?
Ja, das halte ich für unwahrscheinlich. Mit Gisels Rücktritt kann Raiffeisen lediglich die Wogen etwas glätten. Kommt dazu ein allfälliger Gerichtsprozess gegen den früheren Raiffeisen-Chef Vinzenz, der ja noch nicht einmal begonnen hat, wird sowieso sehr, sehr viel Zeit beanspruchen.
Schauen wir zum Schluss noch kurz in die Zukunft. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die ein neues Management und ein neuer Verwaltungsrat werden angehen müssen?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist das Vertrauen der Kunden und der über 250 Raiffeisen-Genossenschaftsbanken im Land wieder zurückzugewinnen. Dieses Vertrauen hat massiv gelitten in der Ära Vinzenz. Viele haben nun den Eindruck, in der Chefetage in St. Gallen, da sei zu viel Macht konzentriert. In diesem Punkt ist nun vor allem der Verwaltungsrat gefordert. Er muss beweisen, dass er die Zügel bei der drittgrößten Schweizer Bank wieder fest in die Hände nimmt.
Danke, Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion. Und nun zu den Nachrichten mit Andrea Abühl. In Rotterdam sind zwei mutmaßliche Cyberkriminelle verhaftet worden.
Sie sollen die E-Banking-Daten von Schweizer Bankkunden gestohlen haben. An die Daten seien die Täter mit Hilfe von Spam-E-Mails oder Telefonanrufen gelangt, teilt die Bundesanwaltschaft mit. Die beiden seien bei einer koordinierten Aktion zwischen Schweizer und niederländischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen worden, heißt es weiter. Das Bundesamt für Justiz möchte, dass eine Person an die Schweiz ausgeliefert wird. Diese wird verdächtigt, Anrufe in die Schweiz gemacht zu haben. Die andere Person müsse sich in den Niederlanden vor der Justiz verantworten, schreibt das Bundesamt für Justiz. Die EU will die europäische Stahlbranche vor zusätzlichen Importen schützen. Sie führt ab morgen Sonderabgaben auf importierten Stahl ein, wie sie mitteilt. Hintergrund sind die Zölle, welche die USA seit Anfang Juni für Stahlprodukte verlangt. Die Befürchtung der EU, Stahlproduzenten aus Ländern wie China oder Russland können ihren Stahl in den USA nicht mehr verkaufen, da er wegen der neuen US-Zölle zu teuer ist. Sie suchen deshalb andere Märkte und weichen nach Europa aus. Damit würde Europa mit Stahl überschwemmt und die einheimische Industrie hätte das Nachsehen. Deshalb führt die EU nun also die Sonderabgaben von 25% auf Stahl ein. Sie gilt aber nur für die Stahlprodukte, die wegen der US-Zölle zusätzlich in die EU kommen. Deutschland kennt, ähnlich wie die Schweiz, eine Radio- und Fernsehgebühr. Und diese öffentlich-rechtliche Rundfunkgebühr ist zulässig. Sie verstößt nicht gegen die Verfassung. Zu diesem Schluss kommt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es hat 4 Klagen abgewiesen. Auch die Beiträge, welche Firmen bezahlen müssen, seien mit dem Grundgesetz vereinbar. Eine Ausnahme gilt einzig für Radio- und Fernsehgeräte in Zweitwohnungen. Seit 2013 muss jeder Haushalt in Deutschland diese Rundfunkgebühr zahlen. Auch Unternehmen müssen zahlen. Wie viel hängt von der Anzahl Mitarbeiter ab? Der Kampf gegen die Immunschwächekrankheit AIDS ist nach Einschätzung der UNO noch lange nicht gewonnen. Letztes Jahr hätten sich 1,8 Millionen Menschen neu mit dem HIV-Virus infiziert, schreibt die UNO-Organisation UNAIDS in einem Bericht. Unter den Neuinfizierten seien 180.000 Kinder. Man sei an einem kritischen Punkt angelangt und weit entfernt vom Ziel, die Zahl der Neuinfizierten bis 2020 auf 500.000 zu begrenzen, heißt es weiter. In der internationalen Schifffahrt sind letztes Jahr weltweit 94 größere Schiffe mit einem Gewicht von über 100 Tonnen verloren gegangen. Sie sind gesunken, gestrandet oder so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr seetauglich waren. Das zeigt eine Analyse eines Industrie- und Spezialversicherers, der zum Allianz-Konzern gehört. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der verlorenen Schiffe um 4% zurückgegangen, teilte der Versicherer mit. Das Wetter. Heute und morgen gibt es viel Sonnenschein und es wird 28 bis 32 Grad heiß. Über den Bergen bilden sich tagsüber einige Quellwolken. Am Alpensüdhang sind morgen auch einzelne Regengüsse möglich.
In der Schweiz sterben jedes Jahr hunderte Menschen, weil wirksame Antibiotika fehlen. Doch die Erforschung neuer Antibiotika ist für Pharmafirmen nicht besonders lukrativ. Mit Antibiotika lassen sich zurzeit nicht Milliarden verdienen. Nun stellt auch der Basler Pharmakonzern Novartis seine Forschung an neuen Medikamenten in diesem Bereich ein. Fällt da die Antibiotikaforschung dem Profitdenken zum Opfer? Der neue Novartis-Chef hat sich heute gegenüber Radio SRF erklärt, genauer gegenüber Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Vas Narasimhan ist gerade mal 42 Jahre jung und lenkt seit Februar den Pharmakoloss Novartis mit seinen über 120.000 Angestellten. Er bringt frischen Wind in den Konzern. Er beschleunigt den Umbau, den sein Vorgänger Joe Jimenez sachte angestoßen hat. Dass im Rahmen dieses Umbaus auch die Antibiotikaforschung gestoppt wird, ist eine schlechte Nachricht für Patienten und Regierungen. Die brauchen dringend neue Antibiotika, gegen die die Krankheitskeime noch nicht resistent sind. Auf die Frage, ob sich Novartis da vor einer wichtigen gesellschaftlichen Verantwortung drücke, jetzt, da schon verschiedene andere Großkonzerne die Antibiotikaforschung gestoppt haben, winkt der Amerikaner mit indischen Wurzeln ab. Sie seien einer der größten Antibiotikaproduzenten der Welt. Novartis stelle 60% der weltweiten Penicilline her.
We are one of the largest antibiotic manufacturers in the world. Novartis makes 60% of the global supply of penicillins out of our factories. So our commitment to infectious disease remains quite strong.
Das sei sein Beitrag. Neue, wirkungsvollere Antibiotika zu erforschen, überlässt er der Biotech-Branche. Auf Nachfrage betont der umtriebige Konzernchef aber, er lasse sich nicht primär von den Wünschen seiner Investoren lenken. Er versuche wirklich, dem ursprünglichen Zweck des Unternehmens nachzuleben. Das sei, Medizin neu zu erfinden. Das gehe am besten mit einer Fokussierung des Geschäfts.
I really try to run the company based on what I think the purpose of the company is. And our purpose is to reimagine medicine. And I think our best way to deliver that purpose is focus.
Fokussieren statt verzetteln, so seine Devise. Der Novartis-Chef hat in den letzten Wochen weitere Pflöcke eingeschlagen, um diese Fokussierung voranzutreiben. Die Augenheilmittelsparte Alcon will er abtrennen. Und das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten hat er ganz an GlaxoSmithKline verkauft. Dafür hat er die Krebssparte, die lukrativer ist, mit einem milliardenschweren Zukauf ausgebaut. Denn Vas Narasimhan ist überzeugt, die Unternehmen, die ihr Kapital und ihre Kräfte bündeln, sind langfristig eher erfolgreich.
So I think companies that focus their capital and focus their energy are the ones more likely to succeed.
Übrigens, wenn sich Novartis künftig auf wenige lukrative Geschäfte konzentriert, dann muss der Basler Pharmakonzern nicht zwingend kleiner werden, aber wertvoller, sagt Vas Narasimhan. Das hören seine Investoren sicher gern.
Evelyn Kobler. Er kann sein altes Leben nicht zurückhaben, aber wenigstens sein Geld. Ex-Banker Oskar Hollenweger verlangt jetzt Schadenersatz in Millionenhöhe. Mehr zu einem der größten Justizskandale in der Schweiz gleich und außerdem im Rendezvous. Die Versicherungen setzen testweise Roboter ein statt Juristen. Das ist billiger, aber ist es auch besser? Apropos Roboter und Zukunftsvision. US-Präsident Trump möchte eine Weltraumarmee. Eine Idee mit potenziell vernichtenden Folgen. Und welchen Klebstoff brauchen Sie? Uhu oder den Schweizer Zementit? Der starke Leim in der roten Tube hat's in sich. Und eine problematische Entstehungsgeschichte. Stichwort Radioaktivität. So kann die Justiz ein Leben vernichten. 8 Jahre lang ermittelte die Bundesanwaltschaft gegen den Privatbankier Oskar Hollenweger. Nach 8 Jahren wurde der Banker aber vom Bundesstrafgericht in allen Punkten freigesprochen. Dennoch stand er vor einem Scherbenhaufen. Seine Bank hatte er im Zuge der Ermittlungen verkauft. Der Fall Hollenweger ging als einer der größten Justizskandale in der Schweiz in die Geschichte ein. Jetzt verlangt Hollenweger vom Bund Schadenersatz in Millionenhöhe. Andreas Stüdli berichtet.
Die Bundesanwaltschaft gegen Oskar Hollenweger. Dieser Fall hielt die Schweiz fast ein Jahrzehnt lang in Atem. Gegen den Zürcher Privatbankier wurde wegen des Verdachts auf Drogengeldwäscherei ermittelt. Die Anklage stürzte aber zusammen wie ein Kartenhaus, auch weil sich die Bundesanwaltschaft auf den Informanten Ramos abgestützt hatte, einen verurteilten Drogenhändler aus Südamerika. Der damalige Bundesanwalt Valentin Rohschacher trat wegen des Falles zurück und die Affäre nahm politische Dimensionen an. Der Freispruch für Hollenweger kam einer symbolischen Verurteilung der Bundesanwaltschaft gleich, ein Fiasko für die Ermittler des Bundes. Die Privatbank wurde noch während den Ermittlungen notverkauft, deutlich unter Wert, wie Hollenweger kritisiert. Er fordert deshalb 16 Millionen Franken Schadenersatz vom Bund. Das eidgenössische Finanzdepartement wies die Schadenersatzforderungen vor 2 Jahren ab, sofern es darauf eintrat. Der Bankier hätte die Entschädigung im Strafverfahren gegen ihn fordern müssen, hielt das Finanzdepartement fest. Hollenweger zog den Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weiter. Dieses kommt im heute veröffentlichten Urteil zum Schluss, dass diese Schadenersatzforderung durch das Bundesstrafgericht beurteilt werden muss. Das Bundesverwaltungsgericht überweist das Begehren in diesem Punkt deshalb nach Bellinzona. Falls dieser Entscheid nicht angefochten wird, kehrt der Fall Hollenweger damit an den Schauplatz der größten Niederlage für die Bundesanwaltschaft zurück.
Rendezvous 14 Minuten vor 1. Wenn wir Probleme auf der Ferienreise haben, wenn wir in einen Verkehrsunfall verwickelt sind oder auf der Autobahn geblitzt werden, da brauchen wir nicht selten einen Juristen oder wir stellen jemandem von der Rechtsschutzversicherung eine Frage. Frage, die auch ein Roboter beantworten könnte, sagte sich Coop Rechtsschutz. Ein Roboter mit juristischem Fachwissen? Wirtschaftsredaktor Samuel Emch hat einem solchen digitalen Anwalt sein Problem geschildert.
Als rasender Reporter auf der A1 unterwegs von Solothurn nach Zürich. Freie Fahrt. Und plötzlich ein Blitz. Oh je. Wie viel war ich zu schnell? Viel zu schnell? Wie teuer wird's? Ausweis weg? Fragen für Blitzbot. Spezialisiert auf Tempoüberschreitungen und ein Roboter der Versicherung Coop Rechtsschutz. Wir spielen den Fall mit Johannes Martinis durch. Er ist Projektleiter für künstliche Intelligenz bei Coop Rechtsschutz und tippt den Fall des rasenden Reporters am Computer in die Eingabemaske ein.
Man gibt schon mal an, dass man geblitzt wurde und als nächstes kommt dann die automatisierte Frage, wo, in welchem Bereich.
Denn 10 zu viel in der 30er-Zone oder auf der Autobahn, das macht einen Unterschied.
Und dann kommt direkt die nächste Frage, die auch ein Jurist stellen würde, ob man den Bußenbescheid, also man schon etwas erhalten hat. Weil hier gibt es dann Unterschiede. Es beginnen Fristen zu laufen, wenn man gegen diese Buße eine Einsprache machen möchte. Jetzt kommt es darauf an, ob Sie tatsächlich schon einen Strafbefehl erhalten haben oder nicht.
Nein.
Dann klicken wir das gleich an. Man könnte auch Nein schreiben. Wir klicken jetzt einfach mal hier rein. Und dann stellt sich direkt die Frage, wie schnell dass Sie gefahren sind. Ich kann das direkt als Zahl hier eingeben.
Der Blitzbot stellt noch ein paar weitere Fragen. Dann legt er seine Einschätzung vor.
Wir reden hier von einem besonders leichten Fall, wie uns das Tool sagt. Und die Buße beträgt voraussichtlich 120 Franken.
Tut weh, könnte aber schlimmer sein. Auch komplexere Fälle mit Ausweis, Entzug und Wiederholungsfällen kann der digitale Jurist genau beantworten. Gefüttert mit Gesetzestexten, Gerichtsurteilen und Online-Informationen kann Blitzbot Einschätzungen abgeben. Jurist und Projektleiter Martinis sieht darin einen grundsätzlichen Wandel in der Branche.
Das Rechtswissen, das wurde jetzt Jahre, Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte lang monopolisiert von Anwälten, von Gerichten, von der Lehre. Das war in einem fast schon geschlossenen Kreis. Aber Sie wissen, heute ist es möglich, auch für Nichtjuristen sich zu informieren und zu orientieren. Grundsätzlich geht es auch ein bisschen um das Aufbrechen dieses Wissensmonopols.
Technologie als Türöffner zur Jurisprudenz. Eine durchaus positive Entwicklung heißt es dazu bei der Stiftung für Konsumentenschutz. Gleichzeitig warnt Mediensprecher Alex von Hettlingen aber auch wegen des Datenschutzes.
Heikel wird es dann, sobald die Informationen persönlich werden, sobald sie auch personalisiert werden, das heißt, wenn sie versehen werden mit Adressen und persönlichen Angaben.
Denn mit solchen Daten können zum Beispiel Versicherungen Risikoprofile erstellen.
Die Versicherungen haben natürlich ein Interesse daran, möglichst viel über ihre Kunden zu wissen, weil sie dann daraus auch ihre Prämien berechnen. Und Risikoprofile sind natürlich für Versicherungen dafür gute Instrumente.
Heißt, kurzfristig kann eine Juristensoftware einfach und günstig sein, nur...
Das könnte sich dann als Bumerang erweisen, wenn beispielsweise einige Jahre später plötzlich die Prämien verteuert werden.
Bei Coop-Rechtsschutz ist man sich der heiklen Situation bewusst. Blitzbot wird nur von internen Juristen in der Kundenberatung verwendet, ist also noch nicht öffentlich zugänglich. Und Versicherungsjurist Martinis versichert:
Wir speichern die Anfragen, die Sie stellen, nicht ab und auch die Anfragen erfolgen komplett anonym, ohne Angabe Ihres Namens oder dergleichen. Also sind deshalb datenschutzrechtlich unbedenklich.
Der Digitalisierungsexperte weiß aber, dass durchaus auch andere Geschäftsmodelle möglich sind.
Grundsätzlich ist es möglich, dass man Rechtsinformationen im Gegenzug bekommt, wenn man seine Daten freigibt. Solche Modelle sind natürlich denkbar. Das wird die Zukunft noch weisen.
Künstliche Intelligenzen wie Blitzbot dürften in den nächsten Jahren vermehrt auftauchen. Nicht nur für Tempoüberschreitungen, sondern auch für andere Rechtsbereiche. Ob diese unter dem Strich auch immer zum Nutzen der Kunden sind, das wird dann jeweils im Kleingedruckten der Nutzerbedingungen festgelegt.
Samuel Emch mit einem Selbstversuch. Star Wars oder Raumschiff Enterprise. Der Stoff ist für Kinokassen seit Jahrzehnten geeignet. Aber auch US-Präsident Donald Trump will eine Weltraumarmee. Sein Auftrag an die Streitkräfte findet bei diesen zwar keinen Anklang. In der Öffentlichkeit wurde die Idee eher belächelt. Doch hinter den Kulissen wird nun heftig gestritten. Denn die Militarisierung des Weltalls ist eigentlich durch ein UNO-Abkommen verboten. Falls die USA diesen Schritt machen, werden andere Großmächte folgen. Fredrik Steiger.
Luftwaffe, Marine und Heer genügen US-Präsident Donald Trump nicht. Er will zusätzlich Streitkräfte im Weltraum und damit weitergehen als seinerzeit Präsident Ronald Reagan mit seinem Star Wars-Programm.
We're going to have the Space Force.
Schließlich geht es um die amerikanische Vorherrschaft im All.
We must have American dominance in space. So important.
Die ersten Reaktionen auf Trumps Forderung waren durchwachsen. Die Politikkabarettisten im Fernsehen sahen primär einen Anlass zum Spotten, etwa Trevor Noah.
There is no place like space. The Space Force.
Space Force!
Das Weltall sei halt ein ganz besonderes Plätzchen. Und wie könne es sein, dass der Präsident Militärmanöver in Südkorea absage, dafür Milliarden ins Universum pulvere?
He just cancelled military exercises on the Korean Peninsula because they were too expensive. Now he's literally blasting that money into space. The same guy.
Während der Großteil der Republikaner, wie inzwischen üblich, Trump blind unterstützt, sind die Militärs im Pentagon skeptisch. Es bringe wenig, koste hingegen viel, einen ganz neuen Armeeteil zu schaffen, warnt in einem Memo Verteidigungsminister und Ex-General James Mattis. Es gibt aber auch jene, die eine Militarisierung des Weltalls für unvermeidlich halten. Etwa der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson im Fernsehsender CNN.
Why do we promise we'll treat each other nicely in space?
Wenn es uns nicht mal gelinge, auf der Erde in Frieden miteinander zu leben, wieso sollten wir es ausgerechnet im Weltraum schaffen, fragt er sich. Tatsächlich gibt es zwei Gebiete, in denen gemäß Völkerrecht militärische Aktivitäten untersagt sind und nur die friedliche Nutzung erlaubt ist. Die Antarktis einerseits, das Weltall andererseits. Letzteres verlangt das vor 51 Jahren in der UNO beschlossene Weltraumabkommen.
The Outer Space Treaty strictly prohibits the deployment of nuclear weapons and other weapons of mass destruction in space.
Massenvernichtungswaffen sind dort verboten, erklärte ein Video der UNO, aber ebenso jegliche Militarisierung, zum Beispiel des Mondes. Die Bestimmungen des Abkommens entsprechen zwar nicht mehr den heutigen technischen Möglichkeiten, aber der Geist ist klar, das Weltall soll friedlich bleiben. Zwar schoss China 2007 zu Demonstrationszwecken schon mal einen eigenen Wettersatelliten ab, Russland hat einen technisch deaktiviert, die USA wären dazu ebenfalls in der Lage. Trotzdem hielten sich die Staaten bisher einigermaßen an das UNO-Abkommen von 1967, weshalb es beispielsweise keine bewaffneten Satelliten gibt. Seit Jahren wird sogar eine Ergänzung und Verschärfung des Abkommens in der UNO-Abrüstungskonferenz diskutiert. Allerdings erfolglos, obschon praktisch alle Staaten zumindest vorgeben, das All solle der friedlichen Nutzung vorbehalten bleiben, wie etwa der chinesische UNO-Botschafter Fu Kong unterstreicht. Man müsse, so meint auch Renata Duan, Direktorin des UNO-Instituts für Abrüstungsforschung, unbedingt zusätzliche Spannungen im All verhindern, denn sie könnten dort rasch einen regelrechten Rüstungswettlauf auslösen. Klar ist, schaffen die USA nun tatsächlich eine Art Weltraumtruppe, sollten sie als erste sogar Waffen im Weltraum stationieren, zögen andere Staaten sogleich nach, ist die Abrüstungsexpertin Teresa Hitchens von der Universität Maryland überzeugt. China und Russland, bald auch Italien, Israel oder Japan und viele andere, zumal die technischen Möglichkeiten für die Militarisierung des Alls längst gegeben sind.
This would be a game changer geostrategically and it would be an ugly game changer.
Hitchens stellt es als eine Art geopolitische Zeitenwende dar, was nun aus den Möglichkeiten Realität würde. Und zwar eine verhängnisvolle Zeitenwende. Spätestens mit Trumps Vorpreschen dürfte sie bereits begonnen haben.
Zementit, wenn wir die kleine rote Tube mit der gelben Schrift brauchen, überflutet uns manchmal so etwas wie Nostalgie. Zementit, der potente Klebstoff, erfunden vor Jahrzehnten in Bern. Das Unternehmen hinter dem Klebstoff wird dieses Jahr 100 Jahre alt und da lohnt sich der Blick ins Archiv. Und das zeigt Spannendes. Zementit hat eine nicht so rühmliche Entstehungsgeschichte. Michael Sali.
Zementit weckt Kindheitserinnerungen, wie eine Publikumsumfrage von Radio SRF vom letzten Jahr zeigt.
Klebrige Hände, die man fast nicht mehr lösen
kann. Das war der Leim, den wir damit gebastelt haben.
Dass wir etwas leimen mussten, das wir vielleicht kaputt gemacht haben als Kinder. Und meine Eltern gesagt haben, geh Zementit holen.
Der helvetische Allzweckkleber habe ein unzerstörbares Image, sagt Simon Biens, Marketingchef des Zementitherstellers Merz und Bentali in Bern.
Wenn man mit Zementit im Privatbereich etwas klebt, dann hält's. Der Zementit steht für Schweizer Qualität.
Und auch für den Wirtschaftshistoriker Walter Thut ist Zementit bis heute so etwas wie der Kitt der Nation.
Da findet man, das ist ein Schweizer Produkt. Da haben meine Eltern und Großeltern bereits gute Erfahrungen gemacht. Den zu nehmen, das ist kein Risiko.
Walter Thut hat die Geschichte dieses Leims aufgearbeitet. Er beschreibt die Geburtsstunde des Klebers anfangs der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts in den Räumen eines Herrschaftshauses in Bern-Bümplitz so.
Das roch schlecht, dampfte, verrußte die Räume. Es ist keine saubere Arbeit, aber wo man Klebstoffe herbringt, da klebt es halt.
Die blubbrige Suppe, angerührt von Albert Bentali und Walter Merz, zwei seit ihrer Studienzeit befreundete Chemiker. Ein Leim, über den die Firma heute sagt, er sei eines der erfolgreichsten zufälligen Nebenprodukte ihrer Produktion. Denn für die Bastelecke war Zementit gar nie gedacht.
Entwickelt wurde dieser Klebstoff eigentlich für die Industrie. Man wollte radioaktiv versetzte Leuchtfarbe in Pulverform aufkleben auf Zeiger und Zifferblätter für Uhren.
Leim zum Aufkleben von radioaktiver Leuchtfarbe. Die Nachfrage der Uhrenindustrie nach diesem Stoff war anfänglich groß, doch über die Produktion legte sich bald einmal ein großer Schatten. Etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Uhrenfirmen und Zulieferern erkrankten weltweit und in Bern riskierte Fabrikchef Albert Bentali seine Gesundheit. Das Hantieren mit Radium angereichertem Leuchtpulver forderte seinen Tribut.
Er habe ein Röhrchen mit radioaktivem Material im Berufsschutz da über der linken Brust getragen und zwar einfach so, weil das ein bisschen dazugehörte. Vielleicht das Image des Chemikers ein bisschen betont. Jedenfalls hat das wohl gestrahlt und hat ihm die Lunge beschädigt, hat ihm Hals und Kiefer beschädigt und schließlich ist er, so die Erzählung, daran auch gestorben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde man sich der Gefahr durch Radioaktivität allmählich bewusst. Das eh schon heikle Geschäft mit der gefährlichen Leuchtfarbe kam ins Stocken. Aufgefangen hat der Rückgang der Geschäfte der heimliche Star im Hause Merz und Bentali, der Zementit. Obwohl anfänglich nur Mittel zum Zweck, fand er rasch den Weg in Haushaltswarengeschäfte und Gemeindeverwaltungen.
Nebenprodukt war es natürlich von Anfang an, weil man sich ja mit radioaktiven Leuchtfarben beschäftigt hat. Aber ab 1947 sind die Einnahmen durch Absatz von Klebstoff höher als die für Leuchtfarben.
Mittlerweile haben sich die Zeiten erneut geändert. Das Geschäft mit den Leuchtfarben blühte erst wieder auf, als das Unternehmen mit einer neuen Firma auf risikofreiere, neue Technologien setzte. Merz und Bentley blieb dem Leim treu, bis heute, jedoch mit Produkten für den spezialisierten industriellen Gebrauch. So klebte man die Fugen des Data Swiss zusammen, Autoteile oder ganze Züge. Mit dem guten alten Zementit, da erwirtschaftet das Unternehmen mittlerweile höchstens 1% des Umsatzes. Die rote Tube mit den gelben Vierecken. Für den Geschäftsgang ist sie unbedeutend, sagt Marketingchef Simon Biens. Für das Image der kleinen Berner Firma hingegen ist sie unbezahlbar.
Als ich vor 2 Jahren bei Merz und Bentley gestartet habe, haben mich alle gefragt, wer ist das? Und die einzige Antwort, die zur Erklärung dazu beiträgt, wer Merz und Bentley ist, heißt eben der Erfinder von Zementit.
Ein Bericht von Michael Sali. 13 Uhr. Im Rendezvous mit der Welt begeben wir uns heute an einen belasteten Ort. Das Einkaufszentrum, in dem die Al-Shabaab-Milizen eine Blutspur hinterlassen haben vor 5 Jahren. Tief betroffen bilanzierte damals Präsident Kenyatta.
They have killed at least 39 innocent people and injured more than 150 others.
Am Schluss waren es offiziell 67 Tote und über 150 Verletzte. Und heute? Die Al-Shabaab-Milizen sind noch nicht Vergangenheit. Rendezvous mit Anna Lemmenmeiers Nairobi, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andrea Abühl.
Patrick Giesel tritt als Chef der Raiffeisenbank auf Ende Jahr zurück. Mit diesem Schritt wolle er die öffentliche Debatte um seine Person beenden und die Reputation der Bank schützen. In Rotterdam sind 2 mutmaßliche Cyberkriminelle verhaftet worden bei einer koordinierten Aktion zwischen Schweizer und niederländischen Strafverfolgungsbehörden. Sie sollen die E-Banking-Daten von Schweizer Bankkunden gestohlen haben, das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die EU will die europäische Stahlbranche vor zusätzlichen Importen schützen. Sie führt ab morgen Sonderabgaben auf importierten Stahl ein. Hintergrund sind die Zölle, welche die USA auf Stahl eingeführt hat. Diese EU will verhindern, dass nun der europäische Markt mit Stahl überschwemmt wird, der in den USA nicht mehr verkauft werden kann.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.